Ja, liebe Geschwister, heute der Beginn unserer Predigtreihe über den Kampf um ein bibeltreues Christentum. Das kriegen viele gar nicht so mit, dass zurzeit, ich spreche von den letzten Jahren, dass es eine geistliche Auseinandersetzung in der Christenheit nicht nur in Deutschland gibt, sondern das ist momentan ein weltweites Phänomen. Was ist eigentlich ein bibeltreues Christentum? Und woran definiert man das in einer Zeit, wo ehemals bibeltreue Gemeinden immer mehr Kompromisse machen mit Lehren der Welt, mit anderen Theologien bis hin zu okkulten Erscheinungen? Und in der geistlichen Auseinandersetzung um den biblischen Weg der Gemeinde begegnen wir heute immer wieder moralisch gekleideten Einwänden, die häufig gegen bibeltreue Christen erhoben werden, die sich von falschen Strömungen eben abgrenzen und den Kampf für den bibeltreuen Glauben gemäß der Apostellehre noch führen wollen. Man sagt ihnen, ihr seid intolerant und unbarmherzig, ihr dürft nicht richten, eure Abgrenzung gegen unbiblische Lehren und Praktiken spaltet die Gemeinden und stört den Frieden. Ihr müsst das brüderliche Gespräch mit allen Kirchen und am besten auch noch mit den Muslimen pflegen und auch bei ihnen das Gute sehen. Wir sollten doch im Interesse der Einheit den Kampf für die Wahrheit zurückstellen. Ihr Lieben, lehrt das die Schrift, lehrt das die Apostellehre, dass man um der Einheit willen die Wahrheit preisgibt oder zurückstellt? Und solche Einwände können bibeltreue Gläubige durchaus verunsichern. Sie kommen aus dem inzwischen sehr großen und öffentlich auch einflussreichen Lager der Evangelikalen, das in etwa deckungsgleich ist mit den Kirchen, die in der Evangelischen Allianz organisiert sind. Die Evangelische Allianz bekennt sich zwar offiziell zur Autorität der Bibel, gleichzeitig aber sucht sie den Kompromiss, den Dialog und die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche, der Pfingst- und charismatischen Bewegung, wobei die Pfingst- und charismatische Bewegung längst Bestandteil der Evangelischen Allianz ist. Inzwischen gehören Pfingstler und Charismatiker zum Hauptvorstand der Evangelischen Allianz. Ja, es ist sogar so weit gekommen, dass ein Pfingstler der Vorsitzende der Evangelischen Allianz geworden ist. Das wäre vor 20 Jahren noch, 25 Jahren noch undenkbar gewesen. Die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche ist intensiviert worden. Natürlich auch die Zusammenarbeit mit den liberalen protestantischen Kirchen und der Ökumene überhaupt. Ja, inzwischen gibt es sogar Bestrebungen, den geschwisterlichen Dialog mit den Muslimen zu suchen, die ja auch angeblich an den Gott Abrahams glauben würden. Was ist von Ihrer Argumentation zu halten? Was lehrt die Schrift? Was sagt die Apostellehre darüber? Darum soll es gehen in der heutigen Predigt und in den weiteren drei Teilen dieser Predigtreihe. Diese Haltung der Ökumene scheint ja auf den ersten Blick von manchen Bibelstellen gedeckt zu werden, die da immer wieder angeführt werden. Auch die werden wir uns anschauen. Andererseits widersprechen ihnen auch manche Bibelstellen. Wo liegt die Wahrheit? Sollte sich die Bibel wirklich widersprechen? Wie sollten wir uns als bibeltreue Christen im Kampf für den biblischen Glauben und die Apostellehre verhalten? Sollten wir einen solchen Kampf überhaupt führen? Zunächst einmal möchte ich den wichtigsten Grundsatz bibeltreuer Gemeinden nennen. Mit diesem Grundsatz steht und fällt eine bibeltreue Gemeinde. Nämlich, eine bibeltreue Gemeinde wird immer konsequent bei der Apostellehre bleiben. Das ist der wesentliche Grundsatz. Wenn sie das nämlich nicht tut, dann ist sie keine bibeltreue Gemeinde mehr. Die wahre Gemeinde Jesu Christi war von Anfang an in gewaltige geistliche Kämpfe um ihren Weg in die Lehre hineingestellt. Das lesen wir schon in den Lehrbriefen der Apostel, dass es dort geistliche Kämpfe um den Weg der Gemeinde, um die wahre Lehre, um den Glauben gegeben hat. Gott hat es zugelassen und so verordnet, dass sich die an Christus Gläubigen von Anbeginn mit falschen Lehren und Verführungsströmungen auseinandersetzen mussten. Deswegen finden wir ja in den Lehrbriefen der Apostel jede Menge von diesen Auseinandersetzungen im Kampf für die Wahrheit. Die erste große Verführungsströmung war die der judaistischen Beschneidungspartei, die von den neubekehrten Heiden forderte, sie müssten sich beschneiden lassen und somit dem Judentum beitreten und das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Der Galaterbrief wurde geschrieben, um diese Irrlehren zu widerlegen. Die in Galatien gab es viele judenchristliche Gemeinden und auch gemischte Gemeinden, sind auch erste Heiden zum Glauben gekommen und hat dann Juden und Heidenchristen in einer Gemeinde. Wir hatten es heute Morgen in der Predigt beim Abendmahl, dass der Herr Johannes 10 gesagt hat, es wird ein Hirte und eine Herde sein. Und das ist dann in den ersten Gemeindegründungen geschehen, dass sowohl die Schafe aus dem jüdischen Stall, um in diesem Bild von Johannes 10 zu bleiben, als auch die Schafe von dem anderen Stall zusammengeführt wurden unter einem Hirten und einer Herde. Ja, und es gab es Juden und Heidenchristen. Und wie sind dann nun die Regeln? Die Judenchristen in der ersten Generation der Christenheit waren sehr geprägt, natürlich noch vom mosaischen Gesetz. Und da gab es dann eben heftige Auseinandersetzungen, in denen dann eben viele Judenchristen, an die der Galaterbrief gerichtet ist, gesagt haben, die Heidenchristen müssten nun das jüdische Gesetz halten, die Männer müssten sich beschneiden lassen und man muss auch andere Dinge des Gesetzes halten, um Christ sein zu können. Und der Apostel Paulus kämpfte damals einen gewaltigen Kampf gegen diese Verführung, die die gesamte Heidenmission und das Fundament der biblischen Gemeinde als einen geistgewirkten Leib von Juden und Heiden, die eins in Christus sind, zerstört hätte. Wenn diese Lehre sich durchgesetzt hätte, dass die Heidenchristen das mosaische Gesetz halten müssen, dann wäre das, was eigentlich die Gemeinde Jesu, den einen Leib ausmacht, das wäre nicht zur Geltung gekommen, da wäre vieles kaputt gegangen. Und deswegen schont der Apostel diese Verführer nicht. Er spricht in sehr harten Worten im Galaterbrief. Er gebraucht eine Sprache, eine Ausdrucksweise mit sehr harten, klaren Ausdrücken, wo man denkt, mein lieber Herr Gesangverein, da geht er aber ran. Er wirft ihnen vor, ein anderes Evangelium zu verbreiten und unter dem Fluch zu stehen. Und er nennt sie falsche Brüder. Galater 2, Vers 4. So wie Hunde, böse Arbeiter und die Zerschneidung. In Philipper 3, Vers 2 ist das die Zerschneidung. Also Paulus hat gegen Leute, die unbiblische Lehren in die Gemeinde hineintragen, ganz klare Worte gefunden. Heute würde man in der modernen Ökumenewelle sagen, der war lieblos. Der hat nicht die Einheit gesucht. Der hat die Wahrheit in den Vordergrund stellen wollen und dadurch auf Kosten der Einheit. So würde man ihm heute vorwerfen. Aber Paulus hat gewusst, warum er diese klaren Worte gebraucht hat, warum die in der Schrift überliefert sind, im Galaterbrief, der ja wie alle Schrift unter der Leitung des Heiligen Geistes entstanden ist. Auch sonst finden wir in den Briefen des Neuen Testamentes zahlreiche Auseinandersetzungen mit Verführungslehren, besonders mit der Gnosis, das war auch ein Problem in der ersten Christenheit, zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 20. Da schreibt Paulus an Timotheus, einen der Ältesten in der Gemeinde in Ephesus: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Erkenntnis heißt auf Griechisch Gnosis und die Gnostiker meinten, höhere Erkenntnisse zu haben als jene, die mit dem Wort Gottes im Einklang stehen. Die Gnostiker meinten, ja, die Schriften, die Bibel, das ist gut, brauchen wir auch, aber wir brauchen noch höhere geisteingegebene Erkenntnis, höhere Erkenntnis, die über die Schrift hinausgeht. Wir brauchen zwar die Bibel, aber wir brauchen auch noch darüber Erkenntnis. Wir brauchen auch Bilder und Eingebungen. Und dieses Prinzip, das hat die Gemeinde Jesu immer wieder versucht zu verführen. Ja, wir brauchen die Schrift, aber wir brauchen auch noch die Sakramente, um gerettet zu werden an anderer Stelle. Du brauchst auch noch die letzte Ölung, du brauchst die Kindertaufe, du brauchst bestimmte Sakramente. Oder wir brauchen die Bibel, ja, wir brauchen aber auch noch das Buch Mormon, sagt eine Glaubensrichtung unserer Tage. Und so gibt es viele Strömungen, wo man sagt, ja, die Bibel ist gut, die brauchen wir, aber wir brauchen auch noch das und das. Und das ist das Prinzip der Gnosis. Wir brauchen die Schrift, aber auch noch Erkenntnis darüber hinaus. Im Kolosserbrief, den Johannesbriefen, den zweiten Petrusbrief und auch dem zweiten Timotheusbrief sind große Abschnitte der entschiedenen Auseinandersetzung mit irreführenden Lehren der damaligen Zeit gewidmet. Die Apostel wussten um den Kampf, der ihnen verordnet ist, und sie scheuten sich nicht, Verführungslehren klar anzusprechen und gegen sie entschieden aufzutreten. Die Gemeinde musste in aller Deutlichkeit vor Verführungen und Verführern gewarnt werden, was man heute kaum noch findet. So schreibt Paulus in Römer 16, 17 und 18: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Was ist die Lehre, die die Römer gelernt hatten? Das ist die Apostellehre. Die Römer sind ja durch die Lehre der Apostel zum Glauben gekommen. Paulus hat zwar die Gemeinde in Rom nicht gegründet, das war wahrscheinlich Petrus. Er ist ja auch ein Apostel, ohne Zweifel. Und die Römer, die Gründung der römischen Gemeinde ist aufgrund der Apostellehre zustande gekommen. Und Paulus sagt ihnen, bleibt bei dieser Lehre, bleibt bei der Apostellehre und lasst euch nicht davon abbringen, fallt nicht auf Widerspruch zu dieser Lehre herein und meidet solche Leute, die ein anderes Evangelium, eine andere Lehre bringen. Vers 18, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Oder 1. Timotheus 6, 3 bis 5 schauen wir uns mal an. Auch hier ganz klare Warnung, dass die Gemeinde sich abgrenzen soll von Lehren, die der Apostellehre widersprechen. Da schreibt der Apostel an Timotheus: Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Ihr müsst mal bei YouTube eingeben, die 10 reichsten Prediger der Welt und Ähnliche, was ihr da für Fakten bekommt, wie die Bibel, wie die Lehre der Bibel als Bereicherung, als persönliche Bereicherung gesehen wird und wie das bei einigen auch funktioniert, dann merkt ihr, wovon Paulus hier schreibt und was in unserer heutigen Zeit ja noch gravierendere Auswirkungen hat als vielleicht damals. Nicht nur Paulus, auch der Apostel Petrus findet in Bezug zu Irrlehrern und ihren Verführungen klare Worte. 2. Petrus 2, 1 bis 3 schreibt er: Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch, unter der Gemeinde, unter euch, falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Also wenn das Wort heimlich in der Bibel gebraucht wird, dann ist immer was Negatives gemeint. Wer heimlich eine Lehre einführt, da ist immer etwas Negatives gemeint. Und so sind in der Gemeinde Leute aufgetaucht, die sich in die apostolisch-biblischen Gemeinden eingeschlichen haben und haben dann so heimlich ihre Lehren unter den Gläubigen verbreitet. Und dann heißt es über Gottes Urteil über sie: Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und dann Vers 2: Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Das heißt, Petrus kündigt an, dass auch echte Gläubige auf falsche Lehren hereinfallen können. Viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Das heißt, echte Wiedergeborene, bekehrte Gläubigen können auch auf Irrlehren hereinfallen und können dann ein Christentum leben, wo sie dann eben nicht Segen für den Herrn bringen. Gold, Silber, Edelsteine, wie es 1. Korinther 3 schreibt vom Preisgericht, sondern Holz, Heu und Stroh. Man kann auch ein bekehrter Christ sein und kann einer falschen Lehre vielleicht jahrelang ja, wenn es ganz dumm läuft, ein Leben lang nachfolgen, weil man auf eine Irrlehre hereingefallen ist. Und letzten Endes muss man davon Buße tun, wieder umkehren auf den biblisch-apostolischen Weg. Vers 3 schreibt Petrus weiter, und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Das sind die Verführer, die sind nicht gläubig, die sind nicht bekehrt, die werden verloren gehen. Aber die Gläubigen, die auf sie hereinfallen, ja gut, die sind zwar gläubig und werden noch gerettet werden, aber sie leben dann ein Christsein ohne Frucht oder nur mit geringer Frucht. Das sind dann die bösen Folgen, wenn Gläubige auf falsche Lehren hereinfallen. Und auch der Prophet Judas schlägt mit ähnlich klaren Worten der Warnung in dieselbe Kerbe. In seinem Brief lesen wir in den Versen 3 und 4. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Also Judas schreibt hier unter Inspiration des Heiligen Geistes in der Schrift, dass den Gläubigen aufgetragen ist, für den apostolischen Glauben zu kämpfen, für die Apostellehre zu kämpfen, es nicht einfach hinzunehmen, dass andere Lehren die apostolischen Lehren übertönen, sondern sie sollen für den Glauben kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Das heißt, die Apostellehre gilt für die Gemeinde wie lange? Ein für allemal. Bis Christus wiederkommt, bis zur Entrückung gilt die Apostellehre. Wir können nicht sagen, aber das wird heute leider gemacht, ja, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wir müssen das Evangelium, wir müssen die Botschaft, die wir verkündigen, der heutigen Zeit anpassen. In der heutigen Zeit gibt es eine andere Ethik, es gibt andere Regeln und mit der biblischen Botschaft, ja, das war damals, das kann man heute nicht mehr so verkünden, das kann man heute nicht mehr so lehren, ethische, moralische Gebote der Schrift, der Apostellehre, die gelten heute nicht mehr so, sondern das Evangelium muss dem 21. Jahrhundert angepasst werden. Das sind die verführerischen Lehren der Emerging Church. Und der Apostel Judas, und nicht Apostel, der Prophet Judas schreibt hier, dass die Gemeinde kämpfen soll für den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Also die Lehre der Apostel, die gilt heute auch noch für die Gemeinde, die ist unveränderbar, die wird sich nicht ändern, die gilt für das gesamte Zeitalter der Gemeinde, solange es eine christliche Gemeinde auf dieser Erde geben wird. Und das wird bis zur Entrückung der Fall sein. Und dann schreibt Judas weiter, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, wieder dieses heimliche Einschleichen in die Gemeinde, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ihr Lieben, die wahre Gemeinde Jesu hat die heilige Pflicht, über die der ihr überlieferten Lehre der Bibel, der Lehre der Apostel, zu wachen und sie entschlossen gegen jede Verdrehung und Irreführung zu verteidigen. So haben es auch im Lauf der Geschichte all die Strömungen gehalten, die ernsthaft danach strebten, bibeltreue Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein, insbesondere die Täuferbewegungen, aus denen die Freikirchen hervorgegangen sind und auch die Brüderbewegung oder die amerikanischen Fundamentalisten. Daneben gab es aber in der Kirchengeschichte leider auch viele Konfessionen, die in diesem Kampf für den Glauben eine Haltung des Kompromisses vertraten. Sie mieden den entschiedenen Kampf für die biblische Wahrheit und strebten stattdessen nach Dialog und Aussöhnung mit falschen Lehren und Irrströmungen. Sie missachteten die Warnungen des Wortes Gottes, wie zum Beispiel Jesaja grundsätzlich schreibt, Jesaja 5, 20 und 21, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bittere süß und Süßes bitter nennen. Vor denen warnt Jesaja. Das ist eine Zeitgeisterscheinung bis hin in unsere Regierung, dass wir inzwischen in einer Zeit leben, wo unsere Regierung sogar Dinge, die die Bibel böse nennt, gut nennt und gesetzlich schützt. Was vor Jahrzehnten, also zumindest in meiner Jugendzeit, kann ich mich noch erinnern, undenkbar gewesen wäre, das ist inzwischen Realität und es breitet sich immer mehr aus, dass eine Moral und Ethik, die die Bibel böse nennt, dass die gut genannt wird und gesetzlich unter besonderen Schutz gestellt wird. Und diese Zeitgeisterscheinung, die greift auch auf die Gemeinde über, dass man auch in der Gemeinde Dinge zulässt, die die Bibel ganz klar böse nennt und die, gegen die eine Gemeinde sich verwahren sollte in ihren Reihen, aber um des Kompromisse willen, um keinen Streit, um keine Auseinandersetzung zu haben, lässt man eben Dinge zu, die die Bibel Sünde nennt. Vers 21 schreibt Jesaja: Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Ihr müsst mal manchmal hören, ich höre manchmal Bundestagsreden auf dem Sender Phoenix, da werden Bundestagsreden übertragen. Und was da manchmal für Dinge, die in der Bibel böse und Sünde genannt werden, wie die moralisch hochgehoben werden und mit welch einer scheinbaren Weisheit und Überlegenheit man da auftritt und diese Dinge erzählt. Da werden über Gender Mainstreaming die blödesten Dinge verzapft, wie viele Geschlechter es geben sollte. Also durch die Geschichte der Menschheit über Jahrtausende gab es zwei Geschlechter, das war allen Menschen klar. Und jetzt der Frontalangriff auf die Schöpfungsordnung Gottes, dass es mehrere Geschlechter geben sollte, was man inzwischen erkannt haben will und wissenschaftlich belegt haben will, da schüttelt man nur den Kopf. Matthäus 5, Vers 37 sagt der Herr Jesus: Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Auch heute wieder dieses: Ja, wir müssen im Dialog Kompromisse finden und man muss, man redet geschwollen, man redet keinen Klartext mehr. Der Herr sagt, an Gläubigen erkennt man auch daran, dass er, wenn er Ja sagt, dann meint er Ja, wenn er Nein sagt, dann meint er Nein. Und das entspricht doch dem Wesen Gottes. Ich möchte einmal drei Beispiele aus der Kirchengeschichte nennen, wo Kompromisse mit falschen Lehren letzten Endes zu einem falschen Weg geführt haben. Das erste Beispiel, das ich nennen möchte, sind die Kompromisse bei der Reformation. Diese Linie des Kompromisses fing im Grunde schon mit der Reformation an, bei der bedauerlicherweise viele Irrtümer der katholischen Kirche beibehalten wurden. So wurde zwar von den Reformatoren im Wesentlichen das biblische Evangelium der Errettung allein durch den Glauben, allein durch Christus und allein durch die Gnade ans Licht gebracht, aber in anderen Fragen machte man unbiblische Zugeständnisse an das römisch-babylonische Kirchenmodell. Also ich will nicht falsch verstanden werden, die Reformation war ein großer Segen. Bei dem Reformationsjubiläum vor 2 Jahren, 2017, 500 Jahre Reformation, da war ja der Dialog eher so, die katholische Kirche war ja bei diesem Reformationsjubiläum mit involviert, da war der Dialog eher so, dass die katholische Kirche dann gesagt hat, ja, wir haben da ein bisschen übertrieben, wir hatten damals auch schlechte Zustände in unserer Kirche und Luther und die Reformatoren haben vieles mit Recht kritisiert. Und von evangelischer Seite kommt man dann entgegen und sagt, ja, wir haben vielleicht auch ein bisschen überreagiert und letzten Endes haben wir die Kirche gespalten. Also die Reformation als ein Irrtum der Geschichte, als eine negative Angelegenheit, wo letzten Endes die Kirchenspaltung dabei herauskam. Also ob man so wirklich die Reformation im Sinne der Schrift und im Sinne der Reformation selber begangen hat, das möchte ich dann doch sehr in Frage stellen. Die Reformation war ein Segen und war kein Irrtum der Reformatoren damals. Hier musste ein klares Wort und eine klare Abgrenzung geschehen, wiewohl Luther keinesfalls vorhatte, die Kirche zu spalten. Das hat sich dann erst im Lauf der Zeit so ergeben, als dann Luther für vogelfrei erklärt wurde und dann auch die Reformatoren und ihre Nachfolger zum Teil von der Kirche massiv verfolgt wurden, bis hin, dass sie hingerichtet wurden. Also so ist die Reformation letzten Endes entstanden und so ist auch diese Kirchenspaltung entstanden. Und die Reformatoren haben wirklich grundlegende Dinge, vor allem aus dem Römerbrief, wieder neu entdeckt und freigelegt. Die Rettung allein durch Gnade, allein durch Christus, allein die Schrift. Das war ein großer Segen, der von Deutschland aus in die ganze Welt gegangen ist. Und keinesfalls ein Irrtum oder eine Sünde, wofür man hätte Buße tun müssen. Aber leider wurden bei der Reformation auch viele Zugeständnisse noch an das römisch-babylonische Kirchenmodell gemacht und beibehalten. Dazu gehören die Sakramentenlehre, die Kindertaufe oder die eng mit dem Staat verbandelte Amtskirche. Alles das finden wir in der Schrift nicht. Das Beibehalten von geweihten Priestern, der Gottesdienst als wöchentliche Veranstaltung statt als ein Leben eines Christen, das ganze Leben eines Christen ist ein Gottesdienst. Der Gottesdienst wurde dann reduziert auf die Versammlung der Gemeinde als wöchentliche Veranstaltung. Das Zelebrieren von Gottesdiensten mit Liturgie, religiösen Gewändern, Talare genannt, findest du nirgends in der Schrift, außer im Alten Testament bei den jüdischen Priestern. Hier wurde also im römischen Modell Altes und Neues Testament miteinander vermischt und das wurde dann leider auch nach der Reformation beibehalten oder Altäre, Kerzen, Kruzifixe, Adventskränze und Weihnachtsbäume und vieles andere mehr, Dinge, die wir dann auch im Alten Testament nicht finden, sondern erst im Heidentum hineingekommen sind. Man hat diese Dinge beibehalten und das war dann nun wirklich nicht so gut an der Reformation. Ein anderes Beispiel, wo Kompromisse mit falschen Lehren auch zu einem falschen Weg geführt haben, das sind die Kompromisse bei den Pietisten. Diese Kompromisse finden wir auch bei dieser Glaubensrichtung innerhalb der evangelischen Kirche, die Pietisten, die einerseits manche wertvolle Züge aufweisen in ihrem Versuch, die biblische Frömmigkeit zu beleben und zu fördern, die aber andererseits traurige Kompromisse mit der Amtskirche machten. Im Pietismus wurde das Evangelium wieder in den Mittelpunkt gestellt, dass man sagt, wir wollen die Kirchen erneuern, wir predigen wieder Bekehrung und Wiedergeburt und auch, dass es eine Verlorenheit gibt. Das haben sie zunächst gemacht. Die Amtskirche zu beleben ist ihnen leider nicht gelungen. Und sie haben dann auch im Lauf der Zeit, heute mehr denn je, Kompromisse mit der Amtskirche gemacht, wo man sagt, das entspricht nicht der Schrift, sogar katholisch-mystische Elemente wurden und werden im Pietismus gepflegt. So wurde zum Beispiel das katholische Mönchs- und Nonnentum imitiert in Diakonissenschwesterschaften oder in früher zölibatären Bruderschaften, die wir in der Schrift nirgends finden. Und kein Wunder, dass heute im Pietismus sogenannte Tessé-Gebetspraktiken wie ein Krebsgeschwür um sich greifen und die Ökumene geradezu zu einem Dogma herangereift ist. Dazu war der Pietismus mit seiner Loyalität zu einer zunehmend ungläubigen, von Aufklärung und Bibelkritik geprägten evangelischen Amtskirche immer auf falsche Kompromisse und verkehrten Dialog sowie auf Vermischung programmiert. Insofern wundert es nicht, dass die liberale Theologie im heutigen Pietismus immer mehr die Oberhand gewinnt. In den pietistischen theologischen Ausbildungsstätten wird durch die Bank heute liberale Theologie gelehrt, was vor 30 Jahren langsam angefangen hat, vorher undenkbar war, das hat sich immer mehr ausgebreitet und heute können pietistische Professoren an den Ausbildungsstätten der Pietisten Tabor, Liebenzell, Krishona und auch an manchen kleineren können ganz offen sich zu ihrer liberalen Theologie bekennen, dass sie nicht mehr an den Schöpfungsbericht der Bibel glauben oder dass die Geschichte von der Sintflut und Noah mit der Arche und vieles mehr, dass sie das für Mythen und Legenden halten, die sehr wertvoll sind, wo man viel entnehmen kann, was aber nicht einer von tatsächlichen Begebenheiten entspricht. Die Bibel warnt vor Vermischung und gebietet uns Absonderung vom Bösen. Vermischung von biblischer Lehre und Verführungslehre, von Wahrheit und Irrtum, von gläubig und ungläubig ist niemals nach den Gedanken Gottes. Es ist eine Strategie des Feindes, und ihr nachzugeben bedeutet das schleichende Siechtum jeder einstmals gesunden Gemeinde. Vor der Vermischung als einer Verführungstaktik, mit der der Sauerteig falscher Lehre in die ganze Christenheit gebracht wird, warnt uns unser Herr ausdrücklich im Gleichnis vom Sauerteig. Das Gleichnis vom Sauerteig umfasst im Matthäusevangelium nur einen Vers, nämlich Matthäus 13, Vers 33. Und dort wird das Prinzip der Irrlehre in einem Satz zum Ausdruck gebracht. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich, hier wieder das Wort heimlich, das bei Verführung in der Schrift immer wieder eine Rolle spielt, das immer in negativen Zusammenhang steht, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Der Sauerteig ist in der Bibel im Alten wie im Neuen Testament immer ein Bild für Irrlehre, für Sünde, für etwas, was nicht in die Gemeinde gehört. Und der Herr sagt, das Reich der Himmel, die Kirchengeschichte, wird sich so entwickeln, dass es einem Sauerteig, einem Teig entspricht, in dem heimlich Sauerteig hineingemischt wurde. Und dann wird dieser Teig im Laufe der Zeit immer mehr von diesem Sauerteig hinein durchdrungen. Es ist ja so, wenn man in den Teig Sauerteig hinein tut und dann alles durchmischt, dann kriegst du nie wieder raus. Du kriegst keinen Sauerteig mehr aus dem Teig raus. Und irgendwann wird ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuern. Und dann ist das Chaos passiert, das Ganze ist durchsäuert worden. Der Satan weiß, dass Vermischung nur ihm nutzt, weil sich der geistliche Sauerteig des Irrtums dann auch im gesunden Bereich der Gemeinde ausbreitet, wovor die Bibel ausdrücklich warnt. So greift Paulus in 1. Korinther 5 dieses Bild vom Sauerteig noch einmal auf und führt es dann konkreter aus. Er sagt in den Versen 6 bis 8, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Er greift also dieses Gleichnis vom Herrn aus Matthäus 13 auf und führt das jetzt genauer aus, wohin das führen wird. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden. Und so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Paulus greift an dieser Stelle hier nicht nur das Gleichnis des Herrn aus Matthäus 13 auf, vom Sauerteig, sondern er greift auch das mosaische Gesetz auf, wo vom Passafest die Rede ist. Er spricht ja in Vers 7 vom Passalamm, das für uns geschlachtet worden ist. Und vom Passafest mussten die Juden eine Woche vorher jeglichen Sauerteig aus dem Haus entfernen. Im Haus durfte an Passa kein Gramm Sauerteig vorhanden sein. Und so sagt er, so soll in der Gemeinde kein Gramm Sauerteig, also keine Irrlehre zu finden sein. Das Böse, das Schlechte, das muss raus aus der Gemeinde. Das darf nicht in die Gemeinde heimlich hineingemischt werden, sondern die Gemeinde muss dafür sorgen, dass der Sauerteig in ihr nicht zur Wirkung kommt und das Ganze dann irgendwann durchsäuert. Und irgendwann ist der ganze Teig, die ganze Gemeinde von diesem Sauerteig durchsäuert worden. Und davor warnt er die Korinther ausdrücklich, weil in Korinth ist genau das geschehen, was nicht geschehen sollte. Und im Galaterbrief wendet der Apostel Paulus ebenfalls dieses Bild des Sauerteigs ausdrücklich auf die falschen Lehren der Judaisten an. Galater 5, 7 bis 10, da sagt er der Gemeinde, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wieder dieselbe Formulierung wie in Matthäus 13. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also immer wieder begegnet uns in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, der Sauerteig als Bild für falsche Lehren, vor denen sich die Gemeinde hüten soll. Der Grundsatz der Absonderung, der für das Überleben bibeltreuer Gemeinden so lebensnotwendig ist, wird uns im 2. Korintherbrief eindrücklich vorgestellt. 2. Korinther 6, Vers 14 lesen wir mal bis 7, Vers 1. Dort zieht dann Paulus die Konsequenz, was die Gemeinde tun soll, um eben nicht von diesem Sauerteig der Irrlehre durchsäuert zu werden. Und er gibt ganz konkrete Anweisungen, dass die Gemeinde sich nicht vermischen soll mit dem Weltlichen. Er schreibt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Genau das geschieht in der Ökumene. Dass bekehrte Christen mit unbekehrten Christen, noch welche, die überhaupt keine Christen sind, inzwischen will man die Muslime mit dazu nehmen, dass die sich miteinander vermischen sollen. Beim Willow Creek Kongress vor ein paar Jahren in Hannover haben die Mormonen als Redner, haben zwei Mormonen als Redner gehabt. Das ist Vermischung, das ist Sauerteig. Und Paulus sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, das ist der Teufel, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Der Gläubige und der Ungläubige, die sollen sich nicht in einer Symbiose miteinander vermischen. Das passt nicht zusammen. Wie stimmt der Tempel Gottes, Vers 16, mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes im Zeitalter der Gemeinde. Es gibt keinen Tempel aus Stein mehr in Jerusalem. Die Gemeinde ist jetzt der Tempel Gottes. Und im Tempel Gottes durfte nichts Unheiliges mit hineingenommen werden. Man durfte sich da nicht vermischen. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann die Konsequenz, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, schreibt Paulus weiter, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ihr Lieben, die Gottesfurcht, die wird kaum noch gelehrt in den Gemeinden heute. Es wird so viel Vermischung mit der Welt gelehrt. Man macht Versammlungen der Gemeinde oder Gottesdienste und macht da die weltliche Pop- und Rockmusik bis hin zu Rap und Hip-Hop und Techno und Gemeindedisco und diesem ganzen Firlefanz. Das ist eine einzige Vermischung mit Welt und Gemeinde. Man macht Ökumene mit Leuten, die gar nicht bekehrt sind, zieht geistlich an einem Strang. Die Bibel nennt das Sauerteig und sagt, die Gemeinde soll das nicht tun. In der Welt sind wir Missionare. Wir sollen unseren Glauben bezeugen, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wir sollen nicht den Glauben der Ungläubigen annehmen und mit dem christlichen Glauben vermischen. Dann durchsäuert der Sauerteig den gesunden Teig in der Gemeinde, wenn das geschieht. Und das dritte Beispiel aus der Kirchengeschichte, wo Kompromisse zu einem falschen Weg führen, das sind die Kompromisse bei den evangelikalen Freikirchen. Wie sind die heutigen Freikirchen entstanden? Rudolf Eberzheuser hat das in seiner Schrift über die Geschichte der evangelikalen Bewegung sehr gut aufgeführt. Diesen geschichtlichen Abriss, der auf seiner Homepage, das Wort der Wahrheit.de, zu finden ist, gebe ich hier im Wesentlichen wieder. Der ursprünglich englische Begriff Evangelicals bezeichnete im 18. und 19. Jahrhundert diejenigen evangelischen Christen, die in den protestantischen Kirchen auch angesichts liberaler und bibelkritischer Abweichungen am biblischen Evangelium und an der Autorität der Bibel trotzdem festhielten. Sie wirkten auf Bekehrung und Neugeburt hin und suchten erwecktes geistliches Leben. Und angesichts der immer stärkeren Vorherrschaft der Bibelkritik in den etablierten protestantischen Kirchen gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen die ernsthaft bibeltreuen Gläubigen aus den Reihen der frühen Evangelikalen immer mehr zu dem Schluss, dass sie für den biblisch überlieferten Glauben kämpfen und sich von liberal durchsäuerten Kirchen absondern mussten. Und so entstand eine bibeltreue Erweckung in den USA, die vor allem baptistische und andere freie Gemeinden ergriff und die später den Namen Fundamentalists, also Fundamentalisten, bekam. Diese Bewegung vertrat die biblischen Grundsätze, dass mit Verführungslehren kein Kompromiss und schon gar keine Ökumene möglich war, sondern dass sie entschieden zu bekämpfen seien. Sie trennten sich von den liberaltheologisch beherrschten Kirchenverbänden und gründeten eigene bibeltreue Gemeinden. zum Beispiel der Bible Belt in, war sehr aufmerksam, der Bible Belt in den amerikanischen Südstaaten, der ist in dieser Zeit entstanden, der Bibelgürtel, wo dann eben freikirchliche Gemeinden sich von der liberalen Theologie getrennt haben und bei der Apostellehre, bei der einfältigen Lehre der Apostel geblieben sind und nur die Schrift war ihnen Maßstab und nicht die liberale Theologie und die Anpassung an den Zeitgeist. Diese Gemeinden sind damals entstanden, haben heute bei weitem nicht mehr die Treue wie in ihrer Entstehungszeit. Und das ging anderen Evangelikalen, die bei ihren liberal gewordenen Kirchen bleiben wollten oder eine ökumenische Haltung hatten, zu weit. Man suchte einen dritten Weg zwischen Fundamentalisten und Liberalen, der notwendigerweise dann ein Kompromissweg sein musste. Und so entstand seit den 50er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, die neue evangelikale Bewegung, englisch die Neo-Evangelicals, die sich bewusst von dem entschieden bibeltreuen Weg der fundamentalistischen Bewegung abgrenzte. Und diese Christen wollten einen Kompromissweg gehen. Sie bekannten sich zwar zur Autorität der Heiligen Schrift, aber sie wollten nicht gegen die Bibelkritik kämpfen, sondern mit ihr in einen konstruktiven Dialog treten, wie es so schön heißt. Und das Ergebnis war, dass immer mehr Evangelikale sich selbst für eine, wie sie sagten, gemäßigte Bibelkritik öffneten. Und diese neuen Evangelikalen wollten auch mit Vertretern von Verführungslehrern zusammenarbeiten, so vor allem mit der katholischen Kirche und mit den Pfingstlern und Charismatikern. Mit Rom pflegt man ökumenische Kontakte und mit den Pfingstlern sitzt man zusammen in der 1942 gegründeten National Association of Evangelicals, NHA. Das ist eine Schwesterorganisation der Evangelischen Allianz. Die biblische Absonderung und den Kampf gegen Verführungslehren lehnt man als lieblos und den Frieden nicht fördernd ab. Auch mit der liberal-theologischen ökumenischen Bewegung pflegt man enge Kontakte und, wie man so schön sagt, den brüderlichen Dialog. Was war das Ergebnis dieser Kompromisse der Bibeltreuen mit der liberalen und ökumenischen Theologie? Das Ergebnis war, wie es das geistliche Gesetz vom Sauerteig vorhersagt, Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Die Bewegung der modernen Evangelikalen wuchs in den Vereinigten Staaten zwar einerseits sehr stark, sowohl zahlenmäßig als auch an politischer Bedeutung. Das ist auch ein Grundsatz der modernen Evangelikalen. Sie wollen nicht mehr die Stillen im Lande sein, die stillen Beter, die sich nicht selbst in die Politik groß einmischen, sondern sie wollen Einfluss und Macht haben. Und das kommt auch in Deutschland immer stärker auf. Und ursprünglich aus den USA, wo diese liberal angehauchte, ehemals bibeltreue evangelikale Bewegung immer mehr politische Macht und Einfluss haben wollte, was ihnen auch gelungen ist. Die Führer dieser Bewegung, wie zum Beispiel Billy Graham, Bill Bright von Campus für Christus oder George Werber von Operation Mobilization, waren gesuchte Redner und Buchautoren. Sie erreichten Millionen von Menschen. Doch zugleich wurde diese Bewegung immer mehr von der Welt vereinnahmt und von der Verführungslehre wie der Charismatik und der Bibelkritik unterwandert. Einzelne konservative Vertreter der Bewegung wie Francis Schaeffer oder Aidan Wilson Tusa warnten vor solchen Fehlentwicklungen, konnten sie aber nicht aufhalten. Und so entwickelte sich der moderne Evangelikalismus immer mehr zu einer Verführungsströmung, die Millionen Menschen, die sich als wiedergeborene Christen verstehen, in ein unbiblisches Bündnis mit der Welt und der römischen Kirche steuert. In dieser Bewegung breiten sich, wie unter anderem Dave Hunt feststellte, okkultes positives Denken aus, römische Mystik, immer mehr komplementatives Gebet, Taizé-Gebet, extrem charismatische Praktiken, New Age-Lehren, humanistische Psychologie, Offenheit für Yoga, Dialog mit dem Islam. Diese okkulten, zum Teil okkulten Praktiken breiten sich immer mehr aus. Ich habe sogar von vor einigen Jahren schon von einem Holy Yoga gelesen, also Yoga für Christen unter Evangelikalen. Müsste man bei Google Holy Yoga eingeben, da sträuben sich die Nackenhaare. Immer deutlicher steuern weite Teile der Evangelikalen hin zu der endzeitlichen Welteinheitsreligion. Und der schwache konservative Flügel, der dies nicht möchte, der wehrt sich zwar. ist aber nicht bereit, sich von dieser Bewegung abzusondern, sodass er allmählich auf denselben Irrweg mitgezogen wird. Die aktuelle evangelikale Modeströmung, die emergente Gemeindewachstumsbewegung, die Emerging Church, zeigt auf erschreckende Weise, wie der Evangelikalismus dabei ist, alles an verbliebenen biblischen Grundsätzen nach und nach über Bord zu werfen. Und je mehr mit der Zeit fortschreiten, umso mehr geht dieses Tempo immer schneller. Dass ehemals bibeltreue Gemeinden, die vor 30 Jahren noch auf gutem biblischen Boden standen, dass die immer mehr Kompromisse mit der Liberaltheologie, mit der Charismatik, mit der Ökumene gemacht haben, mit der Welt gemacht haben, dass die Botschaft, die dort verkündigt wird, immer mehr verwässert, eben wie die Emerging Church lehrt, dem 21. Jahrhundert, dem Zeitgeist des 21. Jahrhunderts angepasst wird. Und dabei geht eben biblische Lehre, Apostellehre den Bach runter. Insofern sind bibeltreue Gemeinden, die schlicht und einfältig an der Heiligen Schrift festhalten und nicht über das Wort hinausgehen, sehr rar geworden. Und das ist der Grund, warum es immer schwieriger wird, eine bibeltreue Gemeinde in Deutschland zu finden. In anderen Ländern ist das ähnlich. Es gibt noch Regionen, wo es mehr bibeltreue Gemeinden gibt, wo es auch mal Erweckung gegeben hat im Siegerland, Teilen von Württembergs und Franken. Und hier in unserer Region sieht es ein bisschen arg mau aus. Sehr viele bibeltreue Gemeinden gibt es in der Bielefelder Detmolder Ecke. Da gibt es so ganz große bibeltreue Gemeinden mit über 300 Mitgliedern und manchmal mehrere in einer Stadt. Also das sind dann, ihr wisst gar nicht, was für eine gesegnete Ecke ihr herkommt. In anderen Regionen sieht das ganz anders. Bitte?
Wir können das noch differenzierter sehen.
Okay, also... Es ist immer schwieriger geworden, eine bibeltreue Gemeinde zu finden. Wenn jemand umzieht in eine andere Stadt, beruflich oder was auch immer, es ist nicht selbstverständlich, dass er in dem Ort, wo er wohnt, noch eine bibeltreue Gemeinde findet. Das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen. Da konntest du ja auswählen von 10 Gemeinden, welche du gehen willst. Und alle waren mehr oder weniger bibeltreu. Heute hat sich die Situation bis heute grundlegend gewandelt. Und das ist dieses Gesetz vom Sauerteig, das eben wirkt. Wisst ihr, die bibeltreuen Gemeinden, die haben begonnen im Römischen Reich mit Hauskreisgemeinden, mit kleinen Hauskreisgemeinden. Und ich befürchte, dass die Gemeinde da endet, wo sie mal begonnen hat, mit kleinen Hauskreisgemeinden. Dass die großen Megakirchen, dass da meistens ganz andere Lehren mit hineingekommen sind und dass es bibeltreue Gemeinden, die ganz einfältig und schlicht nur an der Heiligen Schrift festhalten, dass die immer rarer geworden sind und irgendwann findest du nur noch ein paar Hauskreisgemeinden. Und dann ist die Entrückung wirklich fällig. Der Herr weiß es, wann es soweit ist. Aber dass wir nicht über die Schrift hinausgehen wollen, das muss auch das Kennzeichen unserer Gemeinde sein. Nicht über das hinausgehen, was geschrieben ist. 1. Korinther 4, Vers 6 schreibt Paulus das. Die Gemeinde soll nicht über das hinausgehen, was geschrieben ist. Und von dem Geschriebenen auch nichts wegnehmen oder relativieren. Und Gott verhelfe uns zur Demut, dass wir nicht nach dem Ansehen der Welt und der ökumenischen Kirchen streben, sondern uns schlicht zu Gott und seinem geschriebenen Wort bekennen. Amen.